Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 2. Advent, dem 4. Dezember 2022. Gott kommt bald in Christus an und ruft uns dazu auf, aufzubrechen. Advent ist also das Ankommen für den Aufbruch mit Gott. Heute steht der lösende Aspekt der Gnade in Jesus Christus im Vordergrund. Der Wochenspruch aus Lukas 21, 28b: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir singen nun vom Lied 1, die Strophen 1 und 5. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Tat. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Ach, zieh mir deine Gnade ein, dein Freundlichkeit nach uns erscheint, dein Heiliger Geist uns führt und leitet den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehre.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese den Psalm 80, Teile daraus, er steht nicht im Gesangbuch. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du thronst über den Cherubim vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Erwecke deine Kraft. Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Gott Zebaoth, wende dich doch. Schau vom Himmel und sieh, nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen, lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr Gott Zebaoth, tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Wir beten: Gott, an wie viele Türen haben wir schon geklopft? Wir suchen Wärme und ein wenig Licht auf unserem Weg, und doch sind wir oft enttäuscht worden. Hinter vielen Türen war es finster und kalt. Viele Telefonate wurden nicht angenommen, Hilfe nicht erbracht. So fühlen wir uns alleingelassen, sind hart geworden und haben auch unser Vertrauen verloren. Wir bitten dich, komm du uns entgegen. Ich Gott, wir Gott, danken dir und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen. Kyrie, Kyrie, eleison. Das Evangelium für den heutigen zweiten Advent steht bei Lukas im 21. Kapitel, die Verse 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf den Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir singen nun vom Lied 8, es kommt ein Schiff geladen, die Verse 1 bis 3.
Es kommt ein Schiff geladen, bis an seinen höchsten Bau. Trägt Gottes Sohn von Gnaden, des Vaters ewiges Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist der Mast. Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Mit der Bibel kann man es den Menschen nicht recht machen, denn sofern Mann oder Frau die Vorstellung hat, dass die Bibel das unmittelbare Wort Gottes ist, muss auch und darf vielmehr die Bibel nur dort mit Dingen inhaltlich gefüllt sein, die auch den heutigen Menschen genehm sind oder dass sie meinen, dass das da drin stehen müsste. Dabei gibt es natürlich unterschiedliche Probleme. Erstens, wer die Bibel überhaupt noch liest, und das meine ich überhaupt noch liest, ist eigentlich jemand, der selbst nach einer Bedienungsanleitung in der Bibel vielleicht sucht, für das, was Leben ausmacht oder wir im Leben tun sollen. Leider bietet die Bibel nicht immer unmittelbarer eine Aussage, fahre jetzt mal mit dem Zug nach München. Das steht da leider nicht drin. Und so müssen Interpretationen herbei und Menschen, die die Bibel lesen, mit denen man diskutiert, also ganz wenige sind es heute, dann ist immer das verkehrt, was man gerade so zitiert. Was sollte man denn da auch als Vorbild nehmen? Die Mehrfachehe der Urväter samt der vielen Nebenfrauen? Bei Salomo wird ja davon ausgegangen, dass unzählige waren, über 1000 Ehefrauen. Oder wollen wir die Speisegebote halten Gottes, die in den Büchern Moses stehen, die Beschneidung? Und auch das Neue Testament ist nicht ganz einfach, denn dort sind viele, viele Verhaltensweisen und Berufe genannt, die heute irgendwie unkritisch sind oder die Verhaltensweisen sexueller Natur oder auch Berufe wie Zinsverleiher, was ja heute Banker wären, die ja heute eher hoch angesehen sind, damals eher nicht. Tja, oder wie Paulus sagt, Pfarrer sollen nicht heiraten. Bei Menschen, die die Bibel nicht lesen oder sich damit beschäftigt, auch diese meinen genau zu wissen, was in der Bibel stehen müsste oder nicht. Denn das Bild von Bibel, was sich Menschen machen, ist häufig derart utopisch und wirklichkeitsfremd zu den Texten, die in der Bibel drinstehen, dass eine normale Diskussion oder Austausch unerträglich wird. Bleiben wir mal bei den meisten Menschen. Ich gehe davon aus, dass 99% der Bevölkerung gar nicht mehr in der Bibel liest oder maximal vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr irgendwelche Verse sich ansieht. Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Wann haben Sie die Bibel bei sich zu Hause aus dem Regal geholt und mal mehr als eine ganze Seite gelesen? Tja, es gibt sicher Ausnahmen, Aber wie ist das mit unserer Kenntnis der Bibel? Und so geht es heute auch beim Predigttext genau um diese Frage. Denn der Predigttext ist derart daneben, es steht aber auch in der Bibel, dass man gar nicht weiß, was man damit tun sollte. Es gibt zwei wesentliche Irritationsbücher in der Bibel. Das ist zum einen die von mir häufig zitierte Offenbarung, bei der ich ja eine Lösung gefunden meine zu haben, damit man das überhaupt lesen, verstehen und sich nicht im Kleinkarierten verlieren muss. Es ist eine Art Drehbuch über die Endzeit, in dem nichts anderes drinsteht, wer an Gott glaubt, der gewinnt. Das zweite Buch, aus dem auch heute der Predigttext stammt, ist das sogenannte Hohelied der Liebe. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal einen Text daraus predigen dürfen, da ging es um den Fetisch zu brüsten. Ja, ich weiß, es irritierte und es wird auch heute wieder irritiert, denn es ist ein Hochlied auf Liebe und zwar auf menschliche Liebe. Sicher kann man das Buch auch allegorisch versuchen zu deuten, als irgendwie Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, aber ganz ehrlich, so liebestoll ist weder Gott noch das Volk Israel. Ich lese mal nur in der Einleitung Kapitel 1 ab dem Vers 2. Er küsste mich mit dem Kusse seines Mundes, ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein, köstlich riechen deine Salben, dein Name ist ausgeschüttete Salbe, darum lieben dich die Mädchen. Mein Freund ist mir ein Büschel Myrren, das zwischen meinen Brüsten ruht. Siehe, meine Freundin, du bist schön, schön bist du, deine Augen sind wie Tauben. Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich, unser Lager ist grün. Tja, das ist die Einleitung, mal Auszüge von Vers 2 bis 16. Und so bleibt es auch eine immerwährende Unmöglichkeit, Auszüge aus dem Hohelied der Liebe irgendwie ohne diesen Hintergrund des gesamten Buches zu nehmen. Es bleibt ein Hochlied auf die menschliche Liebe, ein Lobgesang auf Zuneigung, Verbundenheit mit hochgradig erotischer Ausprägung. Und so will ich doch unseren heutigen Predigttext lesen aus dem zweiten Kapitel, die Verse 8 bis 13. Da ist die Stimme meines Freundes. Sieh, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle und einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum lässt Früchte leifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Ich mach noch den einen Vers dazu. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Tja, was machen wir jetzt damit? Mit einem jungen Hüpfer, der im Grunde spannt, also durchs Fenster schaut, sich verzehrt nach seiner Freundin und die Freundin eigentlich es genauso sieht und irgendwie man sich in die Felsklüfte, in die Verstecke auf das grüne Lager zurücklegen will, um die liebliche Gestalt zu sehen. Was machen wir als Evangelische mit einem so erotischen Text, der ein Hochlied auf die jugendliche Liebe mit allen Nuancen des Verliebt- und Vernarrtseins sowie der sexuellen Anziehung, die unserem Instinkt als Menschen gnadenlos und unverblümt innewohnt. Tja, als Evangelische könnten wir diesen Text wertungsfrei und einfach als Menschen gegeben oder schöpfungsbedingt annehmen und lernen, damit umzugehen, was darin beschrieben ist, nämlich wie man mit Liebe umgeht. Wobei, das ganze Buch ist ein reines Idyll. Es geht ja nicht um Schamlosigkeit, oder das Unterdrücken von Gefühlen oder erotischen Neigungen, sondern vielmehr um die Frage und Antwort, wie gehen wir damit um, was uns als Menschen im Innersten zu eigen ist und auch als Christ zu eigen bleibt. Denn Kirche hat ja Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende versucht, diese sexuelle Sünde zu bekämpfen oder Sünde immer nur auf das Sexuelle zu reduzieren und nicht nur die erotischen Neigungen oder sexuellen Triebe. Wesentlich. Aber auch Neid, Missgunst, Habgier und alles andere. Es ist Luther gewesen, der diese Verirrung, also auf diese Art der Sündenbekämpfung, abgestellt hat. Und er hat nicht uns der Sünde unterstellt, sondern der Gnade Gottes. Und zwar mit allem, was wir als menschliche Natur innehaben, das Gute und Böse, das Sexuelle, das Hoffen, das Glückliche. Und nur dort werden die Neigungen nicht zu einer psychischen Krankheit oder zu einer lebensbestimmenden Ausprägung, also in der Gnade Gottes, sondern als etwas, was uns innewohnt und gerade im Angesicht des Geschenkes der Gnade in Christus selbst als Geschenk wahrgenommen werden kann. Auch Sexualität, das Erotisieren und vor allem im Bewusstsein, dass der oder die andere nicht ein Objekt ist, sondern genauso in die Gnade Gottes hineingelegt ist. Begierde in erfüllte Lust zu nutzen, zu leben, ohne sich oder den anderen oder die anderen zu missbrauchen, das ist die große Aufgabe. Oder Neid in uns als Freude und Glück des anderen zu sehen, das ist in Christus die Aufgabe. Dass wir alles, was wir haben und sind, durch die Brille der Gnade Gottes sehen und dass wir es niemals schaffen, uns selbst durch Verhinderung von Sünde gerecht zu machen. Wenn wir heute unsere Gesellschaft betrachten, so fällt auf, dass ein wesentliches Element verloren gegangen ist. Nicht Liebe, sondern Gemeinschaft. Also das Gefühl der gemeinsamen Lebensgestaltung. Wer will eigentlich noch jenseits der eigenen vier Wände, ob Jugendlicher, Erwachsener oder Paar, sein Leben noch mit anderen Menschen groß teilen, helfen den anderen oder sein Glück jenseits von Streamingdiensten im Internet finden? Der heutige zweite Advent nimmt die Erlösung des Ankommens Christi in den Blick. Und so ist dieses Geschenk, das vor 2000 Jahren uns gemacht wird, das Wesentliche, um das es geht. Und es ist nicht ein Aufruf, uns einzumummeln, einzuigeln, zu idealisieren, sondern uns als Menschen für andere in dieser Gesellschaft zu öffnen und das ganze Leben als ein Leben in Gemeinschaft und Frieden zu leben. Sünde, oder wie Luther es sagte, das sich selbst einkehren, incurvatus in se ipsum, also sich selbst eindrehen und nur das Ich zu sehen, das ist gerade überwunden. Wenn also Advent das Ankommen bedeutet, damit wir aufbrechen aus unserer Isolation, unserer WLAN-Abhängigkeit oder nur unserer eigenen Selbstverliebtheit, dann wäre es die Aufgabe, nicht nur unser Bild, unsere Vorstellungen, unsere Idyllwelten, unter anderem von Bibel oder Liebe, oder Kirche, gerade im Blick dieses Aufbruchs der Veränderung zu sehen. Denn wenn wir endlich unser Leben endlich leben, wenn wir alle die Erfahrungen der Endlichkeit gemacht haben, so wird deutlich, dass alles, was wir haben und sind, was uns im Innersten und im Äußeren prägt, gebunden ist an die Gnade Christi im Leben hier, in der Vergänglichkeit unseres Lebens und vor allem in der gnadenvollen Botschaft, die in einer unvergleichlichen Art und Weise an Weihnachten zutage tritt. Das Leben, dein Leben, mein Leben wird an Weihnachten neu geboren, selbst im endlichen Leben. Amen. Herr, wir leben unser endliches Leben und lass es uns endlich wieder in der Gemeinschaft in deine Hände legen. Amen. Wir singen nun aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied Nummer 7, O Heiland, reiß die Himmel auf, die Strophen 1, 2 und 3.
O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, O Schloss und Ringel für. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, O Heiland, fließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, O Erd, dass Berg und Tal grün alles wird. O Erd, herfür, bis Blümlein bring, O Heiland, aus der Erde spring.
So lasst uns beten und Fürbitte halten. Herr, schenke du uns Wandlungsfähigkeit, die uns bereit macht, deine Gnade jenseits unserer verfestigten Bilder und Vorstellungen und unserem Eigennutz der Welt gegenüber zu öffnen. Gib uns Kraft in diesen wirren Zeiten, uns deiner Botschaft der Erlösung bewusst zu werden, auch wenn die Welt vor unseren Augen zu zerfallen scheint. Herr, mache bewusst, dass es schon immer so war und ist und sein wird in unserem endlichen Leben. Schenke uns die Gewissheit, dass wir das Leben in deiner Gnade endlich leben können und dürfen, selbst über den Tod hinaus. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied 11, Wie soll ich dich empfangen, die Strophen 1 und 2.
Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meine Seele zier. O Jesu, Jesus erhitze, mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir Kund und Wissen sei. Dein Zion streut ihr Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis, und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen, Amen.